Da fand ich vor allem die Szene mit diesem, wie hieß der, Grabscher? Die fand ich
Berg jetzt, oder was?
Genau. Bebergs Debüt in Hollywood als Grabscher. Hallo, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, Steven Spielberg, heute in der Form des Speedbergs. Wir besprechen nämlich eine sehr, sehr aktuelle, sehr, sehr gehypte Serie. Und wir als bester Film- und Serien-Podcast weit und breit in Deutschland müssen uns dem natürlich annehmen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich heute nicht nur mich, sondern auch den Sandro. Hallo Sandro.
Hallo Steven. Also, was ist los mit dir? Hat dir die Schwermut der Serie so aufs Gemüt geschlagen, dass du heute für einen Speedmerk so verhältnismäßig langsam in die Folge gestartet bist, ja, fast andächtig.
Ja, na, ich nehme ein bisschen zu Herzen, dass der Mo immer seinen Kopf schüttelt und denkt, ich bin total bekloppt.
Und das denkt er auch ich so.
Okay, da hast du auch wieder recht. Aber ich versuche das mal wieder in eine menschliche Richtung zu drücken, damit auch die Leute da draußen nicht denken, was nimmt der Typ und ich will es auch haben.
Ja. Ich will es auch haben. Aber unabhängig jetzt mal davon, ja, wir haben halt beide Fallout gesehen. Und wir haben, muss man sagen, die beiden Gaming-Experten von Steven Spielberg zusammengetrommelt. Nicht.
Ja, also ich weiß nicht genau, wie man das aus deiner Sicht sagen kann. Ich habe ja tatsächlich eigentlich zu der Zeit, als die Spiele total on vogue waren, vor allem Fallout 3, das war ja, ich glaube, um 2012 rum, also da habe ich ja noch recht viel gezockt. Da ging meine Zockerzeit schon so langsam zu Ende und ich glaube, deswegen habe ich das Spiel nie gespielt, obwohl das eigentlich voll mein Ding war zu der Zeit. Aber irgendwas hat mich davon abgehalten. Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, was es genau war. Vielleicht hatte ich zu der Zeit die Konsole nicht oder ich weiß es nicht. Aber ich habe es halt einfach nie gespielt. Ich habe dann auch den vierten Teil nicht gespielt. Und wenn ich das richtig vernommen habe, hast du die Spiele auch nicht gespielt.
Nee, ich bin ein ganz, ganz schlechter Gamer. Also ich habe eigentlich nach der N64 aufgehört. Spiele übrigens immer noch gern N64. Ich habe eine hier zu Hause. Ich habe zwar eine PlayZ 2 mir dann mal gekauft, um ein bisschen Batman Arkham und Jedi Fallen Order zu spielen. PlayStation 2, PlayStation 4. Aber ey, ganz im Ernst, immer leichtester Modus und bloß nicht anstrengen. Ich will die Story halt immer nur sehen und nicht dieses Spielerlebnis. Das hat mich noch nie gecatcht. Deswegen ist tatsächlich, ich bin dann immer sehr dankbar, wenn so Serien wie Fallout rauskommen. Oder letztens hatten wir auch The Last of Us. Das war ja für mich auch sehr spannend, weil ich das Spiel nicht gespielt habe und ich ja wirklich die ganze Zeit mitgefiebert habe, weil ich nicht wusste, was passiert. Mhm. Aber im Gegensatz zu The Last of Us, was ja eigentlich eine wirkliche Adaption ist des Inhaltes des Spiels, ne, jetzt mal bis auf diese Special-Folge da, ne, ist es ja bei Fallout wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, so, dass das zwar im gleichen Universum spielt und auch die Spielefirma, wie hieß sie, Bethesda, dass die mitgewirkt haben, was schon immer mal ein gutes Zeichen ist, aber diese Serie zwar in diesem Universum angesiedelt ist, aber nicht irgendein Spiel imitieren oder wiedergeben, sondern quasi, dass eine eigene Handlung ist innerhalb dieses etablierten Universums, richtig?
Exakt. Und das ist ja auch, finde ich, gar kein so uncleverer Zug, denn dadurch vermeidet man natürlich, dass man eine vielleicht sehr geliebte Story nicht so umsetzt, wie die Fans das sehen wollen. Und so kann man dem Universum auch nochmal was Neues hinzufügen und auch die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, abholen. Und ich glaube, das ist keine ganz so schlechte Strategie und ich finde, das ist auch sehr gut aufgegangen.
Ja, aber du musst natürlich auch auf der anderen Seite vieles erklären für Neueinsteiger, so wie mich, die noch nie was von dem Spiel gehört haben. Und da ist dann immer die Frage, wie machst du das? Machst du das halt plump, indem du sagst, das ist bisher passiert? Oder machst du das relativ kreativ, wie in Fallout? Und da das ja ein Speedback ist, kann ich da direkt mal mit der Tür ins Haus fallen. Mir hat das sehr gefallen, dass wir quasi kein Exposition-Dumping in dieser Serie haben. Dass ich das quasi mit jeder Folge lerne ich als Neueinsteiger in dieser Welt was Neues hinzu. Und ich finde das eigentlich eine schöne Art und Weise, da ranzugehen. Weil wenn du schon so eine Amazon Prime Serie dann realisierst, dann kalkulierst du natürlich, ne? Und diesen Weg zu gehen, auf der einen Seite halt Gaming Insider die ganze Zeit zu pleasen, was es ja wahrscheinlich macht. Es sind ja, wie ich gelesen habe, sehr, sehr viele Easter Eggs mit drin. Und auf der anderen Seite die Leute, die keines dieser Easter Eggs verstehen, trotzdem so bei Stange zu halten, dass die einfach Spaß daran haben, nach und nach diese Welt zu erkunden. Und das hat, wie gesagt, für meine Partei sehr gut funktioniert.
Ja, also bei mir exakt genauso. Es wäre jetzt natürlich tatsächlich sehr interessant, wenn man sich mal mit jemandem austauschen könnte, der die Spiele tatsächlich gespielt hat, wie die das dann halt wahrgenommen haben, ob das da ähnlich gut funktioniert hat. Aber wenn man sich mal generell die Ratings zu der Serie anschaut und auch das IMDb-Rating, scheint die Serie sehr gut anzukommen.
Ja, also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du kanntest das Spiel zwar, aber nur so die Grundzüge der Handlung, also das Setting war dir bewusst. Dir war jetzt nicht, waren jetzt keine Details wie diese Bruderschaft oder whatever da die, mit den Bomben, die war das inhaltlich nicht so bekannt oder was?
Also ich kannte wirklich nur das Setting, das hier Brotherhood of Steel war, glaube ich, auch mal ein Spin-off, ein Videospiel-Spin-off, deswegen kannte ich den Begriff schon, aber ich wusste jetzt auch nicht, als ich die Serie geschaut habe, gibt's die Lucy McLean auch im Spiel oder gibt's die nicht? Ist da ein Charakter, wer ist da nicht? Also das wusste ich alles nicht. Ich wusste nur, es ist ein postapokalyptisches Setting. Ich kannte natürlich dieser Fallout, na, ne Fallout Boy ist es nicht.
Doch. Ja, aber
heißt er wirklich so?
Ey, weiß ich nicht. Ja. Irgendwas mit Boy, oder? Also irgendwie.
Ja, irgendwas mit Boy, aber nicht Fallout Boy. Der hat irgendeinen anderen Namen. Also dieses ikonische Marketing-Maskottchen, nenne ich es mal, das kannte ich natürlich. Ne? Und ich wusste auch, dass da eine gewisse Art von Humor mit reinspielt, die man ja auch versucht hat, hier irgendwie mit reinzunehmen.
Jetzt musste ich gerade erst lachen. Du Fallout Boy wegen der Band, ist das ja auch. Ja,
genau, wegen der Band und dann natürlich auch noch wegen den Simpsons.
Achso, nee, das kenne ich nicht. Der Vault Boy ist das übrigens.
Vault Boy, ja.
Vaults sind ja die Bunker auch, ne?
Exakt.
Ja, wir haben, wie ihr merkt, heute extrem gute Struktur in diesem Podcast, aber das ist ja egal, es ist ein Speedwerk. Deswegen, eine Frage habe ich noch, bevor wir deep diven. Warum war diese Serie denn auf deiner Most Wanted-Liste? Falls du das noch weißt.
Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen dieses Gefühl war, damals das Spiel nicht gespielt zu haben und jetzt irgendwie was nachzuholen und das dann gepaart natürlich mit dem postapokalyptischen Setting, mit dem geilen Trailer, mit dem hohen Budget und mit den geilen Schauspielern, die ja schon im Trailer zu sehen waren und die halt auch echt voll abgeliefert haben. Werden wir gleich auch noch drüber reden. Und von daher stand das für mich außer Frage.
Interessant. Also ich fand den Trailer zwar auch irgendwie, also optisch cool und das hat ja die Serie dann auch eingezahlt, aber darüber hinaus habe ich, weiß ich nicht, konnte ich nichts damit anfangen, weil ich nicht genau wusste, ist das jetzt Satire? Meinen die das ernst? Ist das irgendwie eine wirklich ernste Endzeit-Story? Weil hast du ja oft so, ne? Es ist ja, kommt ja kein Trailer mehr ohne irgendwie entweder Popmusik aus oder irgendwie irgendein Retro-Song. Deswegen weißt du ja immer gar nicht, ist das jetzt Bestandteil dieser Szenerie oder ist das einfach nur Marketing? Hat mir einfach nichts gesagt und auch leider nichts gegeben, aber umso interessanter war es dann einfach dann da reinzustürzen und man konnte sich ja wirklich diesmal reinstürzen, weil entgegen aller, glaube ich, Amazon Prime-Serien, die es bisher gab, ist das Ding ja an einem Tag gedroppt.
Ja, exakt. Also man konnte praktisch direkt durchstarten und die komplette Serie schauen, was sehr angenehm ist.
Ja, das war tatsächlich auch so bei mir. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied an unserer Herangehensweise. Bei mir war es so, wir sind ja gerade auf Tour, beziehungsweise am Wochenende halt immer unterwegs. Und ich kam halt so Sonntag nach Hause, zweite Tourwochenende und ich war auch völlig erkältet. Das war ganz, ganz schlimm und total fertig und nicht geschlafen und blablabla. So, und dann war der Tag im Prinzip eh gelaufen. Da war nur noch Couchen angesagt und ich gesagt, hey, hier komm, schau mal, da ist jetzt hier Fallout da. Und ich wusste aber auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob da jetzt nur zwei Folgen raus, meistens hauen die ja so zwei, drei Folgen raus, so als zum Anfüttern. Und dann angemacht, geil gefunden und dann mitbekommen, ey, die ist ja acht Folgen, die ist ja komplett, oder? Und dann einfach an einem Tag komplett durchgezogen. Ich muss auch sagen, es war für mich ein bisschen too much information. Hinten raus war mein Hirn echt Brei. Mhm. Weil damit mit so viel Content und Inhalt habe ich dann echt gar nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, das war eine coole Experience. Wie hast du es denn gemacht?
Also wir schaffen das echt nicht mehr, irgendwie an einem Tag eine Serie zu bingen. Das ist schon ziemlich lang her, dass wir es gemacht haben. Wir haben jetzt, ja, so innerhalb von 1,5 Wochen haben wir die immer abends 1 oder 2 Folgen geguckt. Wir haben jetzt, weil ich wusste, dass wir den Cast machen, hatten wir an einem Tag, glaube ich, 3 Folgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben das relativ entspannt so Tag für Tag weggesnackt. Und das hat ganz gut funktioniert. Man hat sich irgendwie dann auch immer auf den nächsten Abend gefreut. Und wir hatten da echt viel Spaß mit.
Okay.
Du hast gesagt, wir sind hier so ein bisschen reingestolpert, wenig Struktur. Dann versuche ich jetzt hier nochmal ganz kurz, bevor wir starten, nochmal so ein ganz bisschen Struktur reinzubringen. Also was ich bezüglich des Budgets gefunden habe, ja, das Ding hat 153 Millionen gekostet.
Mhm. Was, das ist saftig.
Das ein ganz schönes Brett ist für eine Serie. Was mich überrascht hat und was mir auch nicht so bewusst war, weil ich jetzt bis auf den Trailer vorher gar nicht so viel recherchiert hatte vor der Serie, dass Jonathan Nolan hier seine Finger mit im Spiel hatte und auch die ersten paar Folgen die Regie übernommen hat.
Und Liza Joy, muss man dazu sagen. Also die beiden, also seine Frau, ne? Die beiden, die als quasi auch Westworld zu verantworten haben.
Ja. Und ich versuche jetzt hier wirklich nur mal so ganz grob abzureißen, wie die Story sich entspinnt. Also das Ganze spielt in einer alternativen Version unserer Zeit. Dort gab es auch den Zweiten Weltkrieg und danach ging es dann auch um atomare Aufrüstung und das Ganze gipfelt dann in einen atomaren Schlag, der die ganze Welt sozusagen verwüstet. Und es gibt dann ein paar Überlebende, die in den sogenannten Vaults leben. Das sind so Bunker unter der Erde, die auch teilweise miteinander verbunden sind und die dann in weiser Voraussicht vor diesem Krieg halt gebaut wurden, um halt einige der Menschen zu retten. Und wir schauen in den Vault 33, wo Lucy McLean, übrigens exakt der gleiche Name wie die Tochter von Bruce Willis, ist John McLean in Stirb langsam, ja, wie die in Vault 33 einen Anschlag überlebt, aber ihr Vater gekidnappt wird und sie sich dann auf den Weg macht, ihn zu retten und dabei unterwegs auf den Ghoul und auf Maximus von der Bruderschaft trifft. Also der Ghoul hat nochmal so seine eigene Storyline und Maximus von der Bruderschaft auch. Und diese drei Storylines, von denen sieht man immer mal wieder was und die werden halt an einem bestimmten Punkt relativ früh in der Serie schon einmal zusammengeführt. Und dann geht's auch so ein bisschen einfach nur darum, einen MacGuffin zu finden oder wohin zu bringen. Ja, in dem Fall ist es ein Professor beziehungsweise ein Teil seines Körpers. Ja.
Und ein wundervoller belgischer Schäferhund. Ja.
Jawohl, genau. Das ist übrigens direkt in Anlehnung an einen alten Western, habe ich gelesen. Ne? Also wo da auch ein Lonesome Cowboy mit seinem Hund unterwegs war, was ja hier dann auch zeitweise der Fall ist.
Ja, ist das nicht, also ich musste auch generell ein bisschen an The Good, The Bad and The Ugly denken. Ich habe auch gesagt, so, wenn ich der Marketingleiter hier dieser Sache gewesen wäre, hätte ich auf jedes Plakat auch The Ghoul, The Bad and The Beauty draufgeschrieben oder so. Weil,
weiß ja, nicht, stimmt.
Weil wurde ja am Anfang auch immer so, The Ghoul, so, weißt du, immer, die wurden ja auch so introduced, also hätte ich genommen, als Trittbrett. Aber das ist ja im Prinzip, ich glaube, das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss, oder? Also die anderen Fragen ich bin ja quasi auch reingesprungen in dieses ganze Setting und alles andere wird ja eigentlich dann während dieser MacGuffin-Jagd nach und nach so etabliert und erzählt. Und ich denke mal, was dir halt wahrscheinlich vor allem sehr gut gefallen hat als alter Losti, ist ja dieses Aufdecken eines großen Mysteriums so nach und nach.
Ja, also nicht nur das, du sprichst Lost an, Michael Emerson, der hier den Dr. Ziggy Wilczek spielt, also diesen Doktor, den sie dort suchen müssen, der hat auch bei Lost ja eine sehr große Rolle gespielt und ich freue mich immer, wenn ich ihn dann doch mal irgendwo wieder entdecke, Weil so richtig hat er bei mir seitdem nicht mehr eine Rolle gespielt. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, klar, also dass sich dort halt so ein Mysterium entspinnt und dass es halt auch ein schönes Setup gibt, an dem dann halt weitergearbeitet werden kann in der schon bestätigten zweiten Staffel, das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe mich sehr gefreut, Kyle MacLachlan zu sehen, ne, als alter Dune und Lynch-Fan. War cool.
Der Captain!
Genau. Und an sich habe ich selten in der, weiß ich nicht, jüngeren Serienvergangenheit so einen packenden Auftakt gesehen. Also das muss man der Serie direkt erstmal sagen, die geht all in. Also die kann man ja sagen, am Anfang werden halt die Bomben gezündet und gleichzeitig wird halt die Figur von Walton Goggins eingeführt und da hast du direkt zwei Sachen, zwei USPs der Serie, nämlich einmal mal packende Bilder und Walton Goggins. Perfekt.
Also absolut perfekt und vor allem natürlich auch, wie sie dieses Setting gewählt haben. Ne? Also erstmal hast du dieses retrofuturistische Design. Es spielt zwar, auch wenn es eine alternative Zukunft ist, oder alternative Welt in der Zukunft, also das ist das Jahr 2077, aber alles fühlt sich an wie in den 50ern, aber trotzdem futuristisch, also so ganz abgefahrenes Design. Das ist halt das eine. Und dann spielt das Ganze auf so einer Art Anhöhe, von der aus man halt auch die ganze Stadt überblicken kann, die dann halt dem Erdboden gleichgemacht wird. Und das ist halt visuell wirklich absolut überragend und zieht einen sofort rein.
Also ich muss auch gestehen, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Ich dachte einfach die ganze Zeit, okay, das passiert in den 50ern, dieser Fallout oder in den 60s. Und irgendwas passiert dann und dann haben wir einen Zeitsprung, weil ich ja, wie gesagt, null informiert war. Aber dieses Panorama der Stadt, das hat nicht so richtig zu dieser Annahme gepasst. Ja. Und das hat mich komplett confused, aber auf eine Art und Weise. Und ich denke, davon werden die auch ausgehen, dass viele mit so einem Wissen oder mit so einer, also dass viele das so interpretieren wie ich, die Serie nicht kennen und einfach anknipsen. Aber das macht, aber auch da gibt's keine Exposition. Es wird dir einfach ganz natürlich gezeigt. Und zwar auch genau so, dass du dranbleiben willst, um das zu verstehen. Und wann die Serie spielt und wann was passiert ist und so weiter und diese 200 Jahre, die dann dazwischen liegen, ich habe das halt nämlich erst nach und nach verstanden, warum kommt denn die ganze Zeit 50s und 60s Mucke, warum haben die überall Röhrenfernseher rumstehen, aber auf der anderen Seite so futuristische Raumanzüge und ich habe überhaupt wirklich gar nichts kapiert. Und ich muss sagen, diese Versatzstücke, aus der diese Fallout-Welt zusammengesteckt wurde, ich glaube, das ist wirklich der große USP. Das ist so so originell und so, weiß ich nicht, so frisch fühlt sich das an. Weißt du, in viele Franchises versuchen sowas ja, weiß ich, in Guardians of the Galaxy ist jetzt aber ein gutes Beispiel, die versuchen irgendwie 80s oder 70s Mucke mit in Science Fiction reinzunehmen. Viele machen das so ganz, ganz bemüht und ganz, ganz schlecht, so Suicide Squad oder was auch immer. Es gibt auch ganz viele Sci-Fi-Serien, die immer wieder versuchen, so ein bisschen Retrofuturistik reinzubringen. Aber die Art und Weise, wie Fallout das so ganz spielend einfach macht und das Geile sogar noch logisch erklärt alles, das fand ich schon faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine ganz besondere Melange von Retro, Future, Science Fiction, Postapokalypse, Fantasy, The Walking Dead, irgendwie ist alles so ein bisschen drin und trotzdem wirkt es nicht, als wenn man nur Versatzstücke genommen hat, sondern es wird so ein kohärentes, homogenes Ganzes draus geschaffen. Das ist schon wirklich faszinierend, dass man sowas heutzutage noch schafft. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, man muss jetzt wahrscheinlich den größten Dank einfach an die Videospielreihe an sich geben, ne? Weil die haben ja sozusagen die Grundlage dafür geschaffen. Aber das ist wirklich, wirklich großartig und einfach super unterhaltsam. Und da können wir jetzt langsam überleiten zum Cast. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fand den absolut grandios. Und ich habe in den ersten zwei Folgen die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich Lucy McLean? Woher kenne ich sie? Woher kenne ich diese großen Augen? Und dann
Alita, Battle Angel.
Genau. Nee, ich musste nachschauen, mir ist es nicht eingefallen, aber dann, ja, von Yellow Jackets. Das ist ja auch für mich eine der großartigsten Serien der letzten Jahre. Und dort hat sie auch in der ersten Staffel vor allem eine große Rolle gespielt. Und ich bin mir jetzt auch nach der Serie und auch nach Yellow Jackets, bin ich mir absolut sicher, die wird komplett durch die Decke gehen in den nächsten Jahren. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja, das ist auch einfach so eine coole Figur gewesen, immer mit diesem Okidoki. Und das war, die hat mich tatsächlich an Pom Clementeef erinnert, die Schauspielerin, die Mantis spielt aus Guardians. Weil die hat ja auch so eine naiv, lustige Art und Weise. Und ich dachte erst, ist die das? Nee, ist sie nicht. Mir hat die auch sehr, sehr gut gefallen. Und das, ich weiß nicht, ob du das auch recherchiert hast, aber ich gehöre zu den Leuten, die Arcane nicht gesehen haben. Das ist ja auch eine Videospielverfilmung in der League of Legends Welt, ne? Auf Netflix, die ist ja auch super gefeiert, diese Serie. Kriegt ja dies ja eine zweite Staffel und da spielt sie, also in dem Fall spricht sie ja auch die Hauptfigur. Also ist Ella Purnell im Prinzip das Gütesiegel für endlich gute Videospielverfilmung, kann man sagen.
Dann hoffe ich, dass demnächst noch Bioshock verfilmt wird und dass sie da auch mitspielt, weil das ist noch so die Videospielverfilmung, die mir fehlt auf jeden Fall.
Die ist in the making. Also seit vielen Jahren gibt es auf jeden Fall immer mal wieder Berichte dazu.
Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die verrottet so ein bisschen in der Production Hell oder in der Writers Hell, wie man es nennt. Ja. Aber da könnte man sowas Geiles draus machen. Das erste Spiel war auch wirklich, also das war noch eins der letzten großen Spiele, also was ich auch erst sehr, sehr viel später gespielt habe, aber was ich dann noch komplett durchgezockt habe und was wirklich atemberaubend gut ist.
We will see. Aber Ella Purnell, einen Daumen vom World Boy.
Genau, der geht auf jeden Fall nach oben. Für mich auch für Aaron Moten, der Maximus spielt. Also Ich glaube, in ihm schlummert auch noch was Großes. Der hat so ein bisschen die Sympathie, die ich auch einem Denzel Washington anlasse. Also ich glaube, der könnte auch noch richtig gut durchgehen.
Also da muss ich direkt sagen, Maximus ist für mich schon sehr der Wackelkandidat im Cast gewesen, als auch von der Figurenzeichnung. Den fand ich eigentlich, also ich habe eigentlich war immer so, wenn er kam, ach nee, komm. und ich habe die ganze Zeit gedacht, so das ist für mich so, oh Gott, wie hieß denn, Jonathan Majors, leider weggecancelt, aus berechtigten oder unberechtigten Gründen, scheißegal, auf jeden Fall nicht mehr da, für Arme. Also das war so eine Rolle, hätte man da Jonathan Majors casten können, so von der Art und Weise, weißt du, er hat versucht, dieses bisschen traumatische und ein bisschen aber auch resignierte, aber gleichzeitig so dieses Böse, was so dahinter schlummert oder beziehungsweise durchtriebene, würde ich eher sagen, böse ist ein großes Wort. Er hat immer versucht, das irgendwie auszustrahlen, hat aber eigentlich immer nur gewirkt wie eine Wand. Also sehr, sehr emotionslos, möchte ich damit sagen. Am besten hat er mir tatsächlich gefallen, der Szene, wo es ihm mal gut ging. Wo er einfach im Wort bleiben wollte und gesagt hat, oh, lecker essen.
Ach so, ja, so war da schön im Bademantel mit Popcorn saß. Ja, ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, vor allem zu Beginn. Da hat er mir auch nicht so gut gefallen, aber ich fand, dass er sich hinten raus auf jeden Fall ein Stück entwickelt hat und auf jeden Fall auch besser war. Ich stimme dir aber zu, dass er von den dreien ich fand ihn auch gut. Ich sag jetzt mal deine Worte, dass er da ein bisschen der Wackelkandidat ist, ja. Aber ich glaube trotzdem, bei dem, was ich gesehen habe, dass in ihm halt noch mehr schlummert.
Mhm. Ja, aber ich glaube, weil wir ja gerade auch schon so einen Mix machen zwischen Schauspielern und Figuren, passt das hier vielleicht noch dazu. Ich habe mir dann aber am Ende der Serie, beziehungsweise Staffel, ja gedacht, okay, fand ich jetzt so ein bisschen den Low Point, aber wenn es mit ihm weitergeht, schlummert da ganz viel Potenzial für eine ambivalente Figur. Das ist so ein bisschen dieses Jamie Lannister-Prinzip. Erste Staffel einfach nur der böse Typ, Vorurteil, und erst so ab Staffel 3 oder so wird das eine total vielschichtige Figur, weil ja eben auch moralisch sehr fragwürdige Dinge gerade von ihm ausgehen. Könnte das, und er ja dann auch irgendwie trotzdem gerade mit Lucy ja sympathisiert, kann das noch zu einem geilen Interessenkonflikt führen? Also vielleicht ist das auch eine Figur, die einfach noch ein bisschen weiter schon gedacht wurde und wir haben jetzt nur so eine ganz einseitige Facette bekommen.
Also ich finde schon, dass das ganz gut angedeutet wird, was da halt noch passieren kann. Vor allem mit dem Ende der ersten Staffel. Und ich finde generell, und das ist auch einer der ganz großen Pluspunkte der Serie, dass es hier nicht das absolute Böse gibt und auch nicht das absolut gute Gute, auch wenn das vor allem Lucy zu Beginn ausstrahlt, aber die ja dann auch so ein bisschen Badass-Charakter durchaus bekommt. Also jeder hat schon so eine Entwicklung gemacht oder angedeutet zumindest. Und gerade das Setup des Endes der ersten Staffel lässt das ja ein bisschen was vorausscheinen. Also ich finde das spannend und weiß jetzt bei dem, was ich zum Ende gesehen habe, gar nicht so ganz genau, wie es dann weitergeht. Und das ist doch eine gute Ausgangsposition.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich dachte, du willst jetzt überleiten zur nächsten Figur, deswegen wollte ich nicht, dass wir uns da weiter drin vertiefen.
Ja, na gut, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, dass Walton Goggins eine absolute Meisterleistung hier gebracht hat. Also wie geil er diesen Ghoul spielt, ist schon wirklich überragend, weil es ja im Prinzip eine böse Figur ist, aber du trotzdem auf irgendeine ganz komische Art und Weise mit ihm sympathisierst. Was vielleicht an seinem Coolness-Faktor auch liegt, wie er so teilweise dann mit den einzelnen Situationen umgeht und wie er dann halt doch mal durchscheinen lässt, ne, erst sticht er den Hund ab und dann fliegt er ihn wieder ganz, damit er dann mit ihm durch die Steppe läuft. Das ist, die haben schon coole Sachen mit ihm gemacht und das dann mit seiner schauspielerischen Fähigkeit, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, na, vor allem Walton Goggins Figur, die schafft halt den Spagat zwischen dem Outlaw-Typen. Und auf der anderen Seite, schon ab der ersten Szene weißt du ja, da gibt's eine Vorgeschichte. Und wie diese Vorgeschichte sich dann nach und nach etabliert, das fand ich schon wirklich sehr spannend. Und vor allem war es auch nicht so, wirkte es nicht aus dem Hut gezaubert. So, ach ja, übrigens, die Figur hat noch was ganz, ganz Besonderes in ihrer Vergangenheit erlebt und deswegen hat die jetzt plötzlich einen doppelten Boden. Nee, du erfährst es schon irgendwie Folge für Folge, kriegst du ein paar gewisse Antworten, hinten raus kriegst du ganz viele Antworten, auch als schöner Zirkelschluss jetzt zur ersten Folge. Aber das Schöne ist halt, dass du mit Walton Goggins eine Figur hast, die das halt auch, einen Schauspieler hast, der das halt auch irgendwie tragen kann. Also hinten raus wird die Figur ja beinahe tragisch und auf der anderen Seite verliert er aber nie seine Coolness.
Exakt.
Richtig, richtig geil gecastet. Ich meine, dass das ein Vorzeige-Cowboy ist, wissen wir alle. Aber das er deckt ja nicht nur diesen einen Stereotypen ab. Und das, das fand ich schon sehr schön, wie da einfach, ja, da passt halt wie Arsch auf Eimer, um es kurz zu machen.
Exakt. Was ja auch wie Arsch auf Eimer gepasst hat, ich würde sagen, zumindest in 95% der Fälle, ist das CGI. Also ich muss sagen, dass ich dort wirklich einige Szenen hatte, wo ich dachte, endlich mal wieder richtig gutes CGI. Also da fand ich vor allem die Szene mit diesem, wie hieß der, Grabscher? Die fand ich
Berg jetzt, oder was?
Genau. Bergsdebüt in Hollywood als Grabscher.
Genau.
Nee, dieses komische mutierte Ding mit den Fingern im Mund. Also, das sah schon ziemlich großartig aus. Und auch generell wirkt es für mich fast immer sehr homogen. Nur hinten raus, muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen Gefühl, dass das dem FX-Bereich dort ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Also der junge Kyle MacLachlan, der sah schon echt nicht gut aus.
Ja, gut, das ist wieder eine ganz andere Art von FX, die du da machen musst. Also ja dann, ich weiß nicht, ob das dann ob er digital verjüngt wurde oder ob das, also das Verfahren ist halt unklar so, ne? Auf jeden Fall, da habe ich auch gedacht, so Irishman lässt grüßen. Direkt mal die Frage, ist das hier eigentlich schon Spoiler-Territorium?
Also ich hatte vorhin auch schon an ein oder zwei Stellen gedacht, ist das jetzt schon ein Spoiler oder nicht? Ich denke, da waren jetzt noch keine großartigen dabei. Wenn du jetzt nochmal wirklich das Ende ansprechen möchtest, dann können wir hier gerne einen Spoiler einsetzen.
Also für mich ist es nicht notwendig, weil ich finde, man kann Bock auf diese Serie machen, ohne dass man das spoilern muss. Wir können jetzt allerdings auch, ich meine, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drin, wir können jetzt auch ein Fazit machen und dann einfach nochmal ein bisschen über ein paar Details quasseln. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass es ein paar Aspekte gibt, die mir nicht gefallen haben.
Naja, das ist natürlich auch ganz gut, sowas hier nochmal einzubauen. Ja. Bin ich gespannt. Könntest du ja mal losschießen. Und ja, ich würde dann auch ein Fazit ziehen. Von meiner Seite bedarf es jetzt nicht unbedingt noch ein Spoiler-Teil. Aber gucken wir mal, wie du das dann fühlst.
Nee, dann okay. Also dann versuchen wir es mal ohne Spoiler, weil ich denke, jeder, der Bock hat auf entweder eine geile Spieleadaption oder eine geile Postapokalypse, ne, mit ein bisschen schwarzen Humor, muss man dazu sagen. Der findet hier auf jeden Fall ein Must-Have. Und das ist auch direkt ein Punkt. Ich habe tatsächlich gedacht, die Serie ist lustiger oder zynischer, ernster. Ich habe tatsächlich dann zwischendurch so gedacht, okay, eigentlich zeigt ihr nur sehr grausame Momente, wo ihr dann sehr konträre 60s-Mucke drunter legt und ich soll das dann lustig finden. Es wirkte sehr abgedroschen dann teilweise. Ich weiß, dass das auch im Spiel so ist und dass man da auch irgendwie so seinen eigenen Soundtrack dort zusammenstellen kann oder irgendwie so ein Radio mit, keine Ahnung, oder da waren noch Songs aus den Spielen, so viel habe ich mich schon mal informiert. Habe ich natürlich so nicht gefühlt und deswegen hat es bei mir keine Nostalgie getriggert. Ich habe immer nur gedacht, okay, das nutzt sich aber jetzt irgendwann dann doch ab, ne? Und deswegen ist jetzt nicht irgendwie, also wenn die Serie nicht so aggressiv im Marketing dann auch gesagt hätte, warum muss das Ende der Welt ernst sein, es kann doch auch lustig sein, dann wäre mir das vielleicht gar nicht so negativ aufgestoßen, aber das war definitiv eine Erwartungshaltung, die Serie dann für mich gebrochen hat. Also wirklich funny fand ich den nicht, ich war erstaunt, wie dramatisch ich die fand, teilweise.
Da gehe ich sogar komplett mit, also ich fand auch, dass es nicht sehr viele Momente gab, wo man richtig mal lauthals lachen musste oder die wirklich richtig unterhaltsam waren. Also ich sag mal so, dass das eine Highlight für mich war dann auf jeden Fall, als sie dann später in einem anderen Vault sind. Da gab es schon den ein oder anderen Lacher. Das haben die ganz gut gemacht. Aber so dieses ganz große Ding, so wie du es jetzt auch beschreibst, durch das Marketing, das habe ich auch nicht gefühlt. Und deswegen gehe ich da absolut mit. Wobei es für mich halt tatsächlich kein wirklicher Kritikpunkt ist, weil ich das nicht, ich fand, es war der Serie jetzt nicht abträglich.
Nee, nicht wirklich. Ich hab's zumindest auch hinten raus, hat sich schon doch so eine gewisse Abnutzung und Monotonie eingestellt, wo ich gedacht hätte, ja, doch hier mal ein bisschen mehr Humor, Situationshumor und ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr schwarzer Humor ist, glaube ich, passender. Hätte ich lustig gefunden, die Sachen, die drin waren, ich sag nur Pfeil durch den Hals oder sowas, die waren gut, aber die wirkten schon so ein bisschen erzwungen. Also das war so, hatten nicht so ein geiles Comedic Timing für mich. Aber unabhängig davon, wie gesagt, gerade Monotonie, die sich eingestellt hat, muss ich jetzt aber auch erstmal dazu sagen und dir beipflichten, ich fand die auch richtig geil vom Production Value, die Serie. Die Sets waren klasse, das CGI war fast flawless, die Ausstattung ist cool, die Kostüme, die haben viel an reellen Sets gedreht, das hast du gesehen, ne? Diese eine Stadt, die sie da aufgebaut haben, welche auch immer das war, ich hab's jetzt leider nicht mehr im Kopf.
Philly.
War das Philly? Okay. Dann die war auch so liebevoll, da waren so viele Details und ich glaube, wer das Spiel gespielt hat, der wird sich daran ergötzen können. Das Problem ist nur, das kann jetzt auch ein Problem der Spiele sein, ne, muss ich dazu sagen, aber es hat natürlich schon auch ein bisschen Abnutzungserscheinung, weil es gibt wenig Abwechslung in dieser Welt. Es ist eigentlich alles trist. Es steht immer eine Ruine in der Wüste. Und dafür, wo ich dann sage, dann okay, wenn das Setting halt schon so trist ist, fehlt mir dann auch ein bisschen Leben in den Sets. Also es gab, du hast ja gesagt, der Berg war einmal dort in diesem Fluss. Aber ansonsten hatten wir halt wenig Figuren, die mich so richtig, die diese Welt so richtig lebendig gemacht haben. Also eigentlich gab es nur irgendwelche Freaks oder Ghouls oder die beides, also Rednecks quasi und ab und zu und die Vault-Bewohner und halt die Bruderschaft. Und da ich habe das Gefühl bekommen, mehr existiert ja gar nicht. Und immer wenn mal irgendwie sowas wie der Grabscher durchs Bild gelaufen ist, war das dann eher ein Bruch in dieser Monotonie. Also es hat sich nicht angefühlt, als wenn da wirklich viele Lebewesen sich rausgebildet haben, als wenn das eine bevölkerte, lebensfeindliche Gegend wäre, weißt du?
Ja, also kann ich auf jeden Fall jetzt ein Stück weit nachvollziehen. Jetzt, wo du es sagst und ich drüber nachdenke, ist mir beim Schauen aber nicht so negativ aufgefallen. Ich fand tatsächlich, dass ich durchweg ziemlich gut unterhalten war, dass es kaum Hänger gab, dass ich gut drin war in der Welt und sie müssen jetzt auf jeden Fall für die zweite Staffel da ein bisschen Abwechslung schaffen. Und das wird ja auch ein bisschen angeteasert mit der amerikanischen Stadt, die man dort im Hintergrund sieht. Also da kann man auf jeden Fall ganz gut was, was draus machen.
Habe ich mich informiert, was das ist? Scheint ja für Gaming-Fans also quasi jetzt der Tease schlechthin zu sein für diese Reihe. Von daher gibt's da wirft das natürlich viele Erwartungen voraus und auch viele Möglichkeiten. Ja, aber jetzt, wo du sagst, die letzte Szene, ne, da liegt ja auch so ein Skelett von irgendeinem Monster da. Ich denke mir immer so, zeig mir doch das Monster. Ja, da wirkt es dann eher so, als wenn das Budget gefehlt hat. Anyway, das ist Meckern auf hohem Niveau. Was allerdings richtig doof war, also die Serie ist ja wirklich, also was sie an Exposition Talk auslässt, das macht sie aber mit Plot Convenience wieder kaputt. Also wie oft sich Figuren in dieser endlosen Weite, dieser Postapokalypse plötzlich über den Weg laufen und irgendwas Zufälliges passiert. Ey, ich will mal hier auf irgendwas schießen, setz mich mal ab. Oh, guck mal hier in der Höhle. Ja, das ist genau der, den wir suchen. Ja, come on, ey, das könnt ihr doch besser. Die Serie ist gerade, was diese ganze Mysteriumsthematik und diese Vergangenheitssache, die ist so clever geschrieben, aber alles, was dann mit dieser Quest zu tun hat, ist völlig konstruiert aneinander geklatscht. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht.
Ja, okay. Kann ich auch nachvollziehen. Auch wieder jetzt in Retrospektive, aber beim Schauen hat mich das nicht sonderlich gestört. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man tickt und wie man Serien wahrnimmt und analysiert. Wenn da Leute wie du ticken, werden die das sicherlich auch negativ wahrnehmen. Und wenn man so wie ich drüber hinwegschaut, dann...
Nee, weißt du, was das ist? Das ist bestimmt der Sache geschuldet, dass ich es durchgerusht habe. Weil dann fällt dir das natürlich auf neue Folge. Und ja, plötzlich läuft man sich über den Weg. Und dann, ach, guck mal, ich guck mal in diese Gefrierbox rein. Ach, guck mal, der Hund, cool. Weil, come on. Also ja, das stimmt. Fällt dir vielleicht nicht auf, wenn du einen Tag dazwischen liegen hast und dann freust dich einfach nur, dass die Figuren wieder zusammen sind. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen daran lag.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen ganz guten Punkt. Daran könnte es liegen. Ist ja leider oft ein Problem, ne, dass halt irgendwelche Dinge so Deus Ex Machina-mäßig einfach passieren, damit es halt vorangeht.
Ja.
Und so ist es hier ja anscheinend dann auch sehr häufig. Naja, gut. Es ist so, wie es ist. Das ändert natürlich nichts daran, dass diese Serie absolut großartig aussieht, eine coole Story bietet mit vielen Versatzstücken aus ganz vielem und trotzdem homogen wirkt, mit einem tollen Cast und einer wirklich schönen Aussicht auf eine nächste Staffel. Ich hab Bock, ich kann das allen postapokalyptischen Fans empfehlen und ich empfehle es jetzt auch einfach mal den Fans des Videospiels, auch wenn ich das jetzt nicht komplett einschätzen kann, aber das, was man so gehört hat, ist ja durchweg positiv, von daher doppelter Vaultboy Thumb Up.
Ich frage mich gerade, was postapokalyptische Fans sind. Doch, auf jeden Fall.
Das sind die, die jetzt schon in den Vaults leben oder sich ihre eigenen Bunker bauen, die Prepper.
Ja, genau, die Prepper, geil. Ja. Wobei ich auch manchmal, wenn ich so verrückte Prepper in solchen Endzeit-Szenarien sehe, muss ich auch irgendwie denken, ach komm, den Steven kann ich mir auch gut vorstellen, wie er sich da so eine perfekte Bunkerausstattung zurecht preppt, damit er komplett autark von der Menschheit lebt und einfach nie gestört wird. Wow, sehe ich dich.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also wenn es mal so weit kommt und das hier kurz vor der Tür steht, dann fange ich ja auch an, hier mit der Schaufel ein Loch zu schippen, sag ich dir aber.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, kann ich mich nur anschließen. Ich hatte, wie gesagt, so ein bisschen zwischenzeitlich das Gefühl, dass die Serie am Anfang komplett delivered, weil alles, was, wie gesagt, in diesem es gibt ja irgendwann so eine Erkenntnis, was wirklich in diesen, ich weiß nicht, ob das Wort 31 oder 32 war, auf jeden Fall, was da wirklich vorgeht in diesen Partner-Vaults. Und das war so ein bisschen für mich der High-Point, das dann mitzubekommen. Und ich finde, dann hinten raus plätschert es dann so ein bisschen. Also ich habe sogar zwischenzeitlich gedacht, ja Mensch, eigentlich hätte mir auch tatsächlich ein geiler Film gereicht. Es hätte gar nicht unbedingt diese Serie gebraucht, weil gerade alles, was am Anfang passiert, wenn du das neu entdeckst und wo das dann am Ende drauf hinausläuft, das ist so rund, dass ich zwischendurch manchmal das Gefühl hatte, diese Sidequests, die bringen mich fast so ein bisschen von dieser großen Story weg. Und so ist es ja eigentlich auch. Du hast im Prinzip am Anfang die Fragen, die aufgeworfen werden, und am Ende werden sie zumindest ein bisschen gelöst. Deswegen, wie gesagt, für mich hätten es nicht unbedingt 8 Folgen sein müssen. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Ding. Du kannst natürlich auch diese Serie einfach anmachen und so darin schwelgen, in den Bildern und vor allem in dieser Stimmung. Und ich glaube, das ist auch sowas, so eine Serie, ich denke auch, dass die Berg sehr gefallen wird, weil ja. Dem reicht das ja manchmal schon, einfach so diese Endzeit-Dystopie-Bilder zu sehen und zu sehen, wie da einfach ja Leute entlanglaufen und Teil dieser Welt sind und man sich halt einfach so immersiv reingezogen fühlt. Und das muss man sagen, wirklich schafft die Serie komplett. Also du bist immer fasziniert einfach von dieser Umgebung und willst eigentlich noch mehr erfahren.
Also es würde mich auch sehr wundern, wenn Berg die Serie nicht feiert. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Mo anscheinend, ich weiß nicht, ob er es noch durchzieht, aber der ist irgendwie so halb ausgestiegen, hatte ich das Gefühl. Mal gucken, vielleicht sagt er ja in einer der nächsten Folgen noch mal kurz was dazu. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was genau ihn gestört hat. Vielleicht sind es ja die Ansatzpunkte an Kritik, die du ja auch genannt hast. Vielleicht hat ihn das da ja nicht so ganz mitgenommen. Aber insgesamt glaube ich schon. Und ich wiederhole mich da, wenn man auf tolle postapokalyptische Bilder steht, dann schaut das.
Ja, schaut das auf jeden Fall. Auf jeden Fall doppelter Wall-Daumen, wie du schon gesagt hast, von uns beiden. Ja, und jetzt wäre es natürlich noch mal interessant, wir sind ja ein bisschen late to the party, aber wir wollten natürlich auch warten, bis Staffel 2 gegreenlightet wird. Ne? sagt uns doch mal, ihr habt die jetzt bestimmt alle gesehen, sagt uns doch mal auf dem Discord, wie ihr Fallout fandet, ob ihr euch auf eine zweite Folge freut. Und vor allem, wenn ihr Gaming-Experten seid, dann droppt uns Easter Eggs. Und vielleicht habt ihr auch geile Explain-Videos, die man sich reinziehen kann, um dann einfach noch mal mehr Bock zu bekommen. Das würde uns auf jeden Fall freuen.
Ein Easter Egg, was ich gefunden habe, was ich total cool fand, und das ist wirklich absolut nerdy, hätte ich niemals selbst rausgefunden. Es wird zum Schluss ein Code eingegeben und dieser Code ist das Erscheinungsdatum des ersten Fallout-Spiels.
Ja, sowas ist geil. Das hast du auch im Comic-Verfilm manchmal, dass irgendwie so ein Gebäude oder eine Straße so heißt wie irgendein Zeichner aus den 40ern oder so. Aber ich meine jetzt tatsächlich auch Sachen, die Serie noch mal interessanter machen, weil sie auf irgendwas hindeuten, was ich auf jeden Fall zum Beispiel nicht gesehen habe und du vielleicht auch nicht. Mhm. Das könnt ihr uns ja mal droppen.
Macht das und bis dahin verbleiben wir einfach mit unserer Verabschiedungsfloskel, die ihr alle liebt und mit der ihr gern ins Bett.
Tschüss, ciao und goodbye. Euch
bleibt spoilerfrei. Oh Mann, da wollte ich jetzt hier noch.
Nee, ist ein Speedback, muss ich jetzt schnell machen.
Ja, okay. Ja. Ja. Tschüss, ciao.